Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über die jüngsten Schließungen von Filialbanken, eine mögliche US-Sondersteuer auf Aktien, Rüstungs-ETFs und ob es Sinn macht, aktuell noch zu investieren oder generell in Zukunft zu investieren und ob wir in Zukunft für den Arztbesuch extra zahlen werden müssen. Das und mehr gibt's in der heutigen Folge und wir schauen uns natürlich im Community-Blog wieder Fragen, Kommentare und Feedback von eurer Seite an. Und hier gleich zur Anmerkung, wir lesen alles und gleich der Appell an euch, schickt uns eure Fragen, Wünsche und Anregungen. Heute ist wieder mit dabei der liebe Matthias. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp.
Matthias, wo erreiche ich dich heute? Heute bist du nicht im Kasten, wie ich sehe.
Ganz langweilig am Schreibtisch mit zweitem Bildschirm und Mikrofon und Headset. Bestens ausgerüstet. Ja, schwach, ich weiß.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Was hat dich diese Woche bewegt, Matthias?
Du, einige Themen. Also ich habe mich um ein bisschen das Thema Community-Events bei uns gekümmert. Gestern ging ja auch dann der Newsletter raus mit den ersten Daten wieder. Also da sind wir schon sehr gespannt, wie die Resonanz da ist. Wir möchten ja in ganz Österreich so Art Stammtische starten, dass man sich einfach mal trifft, dass man zusammenkommt und sich austauschen kann. Und da gingen eben gestern die ersten Infos raus, aber auch über ein Event, das in Wien stattfinden wird demnächst wieder. Und ja, auch wenn das auch für dich interessant ist, dann check doch gerne unseren Instagram-Account aus. Dort hinter dem Link in der Bio findest du alle notwendigen Informationen. Ja, was hat mich noch beschäftigt? Natürlich das Thema Selbstbehalte bei Arztbesuchen in Österreich, aber natürlich auch das Thema Sondersteuer für Dividenden aus Amerika. Also eine turbulente Woche, was die News angeht.
Matthias, du hast jetzt angesprochen, Gesundheitsleistungen werden teurer und im gleichen Atemzug sehe ich in unserem Skript, es gibt private Krankenversicherungen, da haben wir auch was gemacht. Wie passt das zusammen? Was macht das für einen Sinn oder wie kann man da jetzt, was kann man da rauslesen?
Ja, zufällig am nahezu selben Tag, wo wir das YouTube-Video mit der Wiener Städtischen gemeinsam veröffentlicht haben zum Thema private Krankenversicherung, hast du eine Nachricht in unseren Chat gepostet, dass eben die ÖGK sparen muss und neue Selbstbehalte einführt. Die fallen unterschiedlich hoch aus. In Zukunft muss man zum Beispiel auch, wenn man mit der Rettung ins Spital geführt wird, einen Selbstbehalt dazu beitragen. Natürlich nicht, wenn es ein Notfall ist, sondern der klassische Krankentransport. Und auch viele andere Leistungen werden auch deutlich teurer. Und ich habe da eine Instagram-Story geteilt. Die haben zum Glück ein paar Leute gesehen und so ein paar Zeitungsausschnitte reingeschnitten. Da tut sich einiges, wenn man einmal genauer hinschaut. Zum Beispiel die Hautkrebsvorsorge wird in Niederösterreich nicht mehr als Kassenleistung gelten. Man merkt also, Leistungen werden eingeschränkt. In Wien wartet man gefühlt sehr, sehr lange auf Fachärzte. Da gibt es eine spannende Wartezeitstudie aus dem Jahr 2024, die sich das angeschaut hat. Aber auch beim Thema Kinderarzt wird dieser Ärztemangel wirklich immer öfter sichtbar. Und mit dem Thema private Krankenversicherung kann man jetzt eben genau diesen Themen entgegenwirken. Man kann quasi eine gute Versorgung, eine flexiblere Versorgung haben. Und ja, das war zufällig, dass dieser Artikel am selben Tag rausging, wie wir unser Interview veröffentlicht haben. Aber es zeigt auch einmal mehr, warum sich auch vor allem so diese private Vorsorge vielleicht lohnt. Und ich habe dann auch eine Instagram-Umfrage gestartet, wie denn unsere Community zum Thema private Krankenversicherung steht. Philipp, magst du raten, wie viel Prozent haben denn schon eine?
Ich würde mal sagen, vielleicht ein Viertel oder so.
Ja, es waren tatsächlich deutlich mehr, hat mich, muss ich gestehen, auch überrascht. Wir haben über 50% unserer Instagram-Follower haben bereits eine private Krankenversicherung und 25% haben noch keine, wollen aber eine abschließen und 25% sagen, nein, ich verlasse mich komplett auf die staatliche Vorsorge und das ist für mich genug, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Genau, also das war es so beim Thema Gesundheitsleistungen. Wie findest du das?
Ich find's arg auf der einen Seite, weil auf der einen Seite sind wir das jetzt ja gewohnt, dass man gratis zum Arzt gehen können, dass wir alle Leistungen gratis bekommen und immer verfügbar haben sozusagen. Wo ich es auf jeden Fall gemerkt habe, beim Kinderarztmangel, ich habe das über meine Freundin mehrmals schon erfahren, gewisse Praxen, die suchen händeringend nach Kinderärzten. Und das ist wirklich arg, weil es fängt da bei den Kinderärzten an, aber es ist ja auch bei den ganzen Fachärzten ja Wahnsinn. Und so wie du sagst, du hast teilweise ewig lange Wartezeiten oder gefühlt lange Wartezeiten. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht selber privat versichert bist, dann zahlst du teilweise länger mal breiter. Wenn du zu einem privaten Arzt gehst, beim Kassenarzt, wie gesagt, da wartest du ewig. Also teilweise beim Hautkrebs oder generell beim Hautarzt wartest du teilweise Monate, dass du einen Termin kriegst. Und das ist halt schon ein Wahnsinn, ne? Und das, meines Erachtens, wird es nicht unbedingt besser, insbesondere wenn man sich anschaut, dass das Gesundheitssystem ein Loch hat von 900 Millionen. Somit gehe ich mal eher davon aus, dass das Gesundheitssystem, wie es jetzt aktuell ist, nicht unbedingt besser wird. Und du hast schon angesprochen, also gewisse Gebühren werden erhöht. Und ja, Österreich ist übrigens auch Spitzenreiter bei den MRTs und CTs im europäischen Vergleich. Also vielleicht gehen wir sogar zu oft zum Arzt. Ich war in meinem Leben ein paar Mal beim MRT, aber ich würde jetzt auch nicht so gehen, dass ich so auf die Art jede Woche.
Du hast angesprochen, den Hautarzt, den Dermatologen, da ein ganz interessanter Wert. Die Wartezeit war 2012 im Median so bei 7 Tagen. 2024 hat sich vervierfacht bei 28 Tagen im Median. Und dazu hat eben die Ärztekammer in Wien 850 Wiener Kassenärzte durchtelefoniert, hat also Mystery Calls gemacht. Und das ist, wie gesagt, beim Dermatologen dieser Medianwert. Was auch spannend war diese Woche, gehen wir weg vom Thema private Vorsorge hin zum Thema, weg vom Thema private Krankenvorsorge hin zum Thema private Vorsorge. Quellensteuer, Philipp, eines unserer Lieblingsthemen, oder?
Ja, wenn es nicht steigen würde.
Und steigen könnte es bald schon in den USA. Wir wissen ja alle, beziehungsweise wir können es nachts auch sagen, wenn man um 3 Uhr in der Früh geweckt wird, keine Aktien, keine Dividendenaktien aus Frankreich, Schweiz oder Deutschland kaufen, aufgrund der hohen Steuerbelastung. Vielleicht könnte das auch bald auf die US-Titel treffen. Philipp, was ist da geplant?
Also aktuell liegen wir ja bei 15%. Das heißt, wir können die in Österreich aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens komplett abgleichen sozusagen. Das heißt, wir zahlen nicht mehr Steuern. Jetzt ist der Trump anscheinend draufgekommen, dass man da ein bisschen Geld rausholen könnte von den Europäern. Insbesondere wahrscheinlich Deutschland, gehen wir stark davon aus, weil wir sind ja ein bisschen ein kleiner Markt und ein bisschen weniger Menschen. Aber Deutschland ist natürlich groß investiert in Amerika und viele andere Ausländer unter Anführungszeichen. Und jetzt ist der Plan, dass er diese 15% auf 20 steigert und in höheren Fällen sozusagen sogar auf 35%. Und das wäre halt schon echt krass, weil dann wäre man nämlich bei Verhältnissen wie in Frankreich oder eigentlich schlimmer wie in Deutschland jetzt aus österreichischer Sicht. Das heißt, dann wird eigentlich auf einen Schlag, wenn das wirklich so kommen sollte, auf einen Schlag US oder US-Titel absolut uninteressant, weil die Quellensteuer vermutlich nicht unbedingt leicht zurückholbar ist, die zu viel bezahlt wird. Und in dem Fall würde man dann plus minus entweder 30 oder 32,5% zahlen oder vielleicht sogar über 40, knapp 50, wenn das wirklich aufs Maximum aufgeht. Und das ist halt schon krass, weil dann zahlt sich's nicht mehr aus, die McDonald's-Aktien im Depot haben oder Coca-Cola-Aktien nicht unbedingt, weil da bleibt dann echt ein Haufen auf der Strecke. Also ich weiß nicht, ob sich der Trump dann nicht selbst ein bisschen Fleisch schneidet, wenn das wirklich so kommt. Was sagst du dazu? Du hast ja auch sehr viel Amerika im Depot, oder?
Ja, und er schneidet sich definitiv selbst ins Fleisch. Also den Dollar schwächen, also das könnte definitiv nach hinten losgehen. Und im Standard wird vor allem auch JP Morgan zitiert, die neue Steuer könnte den Dollar schwächen, da der Appetit ausländischer Investoren auf US-Anlagen nachlassen würde. Seit Beginn hat der Dollar im Vergleich zu einem Korb aus anderen großen Währungen übrigens rund 8% an Wert verloren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump dann doch die richtigen Berater an der Seite hat, die ihm von diesem Schritt der Einfuhr einer neuen oder einer höheren Quellenbesteuerung abraten würde.
Also das hoffe ich sehr wohl, weil das wäre meines Erachtens ein ziemlicher Rückschritt, insbesondere aus weltweiter Sicht.
Und was auch ist der Rückschritt?
Ja, das stimmt, absolut. Und was mich am meisten oder was ich als Rückschritt empfinde, Meta. Meta ist für mich zurzeit recht rückläufig. Weißt du warum? Weil es überall Scams gibt. Scams, Scams, Scams. Und du weißt, ich bin ja neben Finanzverstehen, als Hauptjob bin ich ja im Cybercrime oder jeden Tag mit der Cybercrime-Thematik konfrontiert. Und es schockiert mich extrem, dass aktuell eine extreme Masse an Fake-Accounts, Fake-Werbeanzeigen auf Meta, auf Instagram, auf Facebook umherkursieren, aber wirklich eine breite Masse. Ich sehe das gefühlt im Minutentakt, wenn ich so durchswipe und es jetzt wurscht, ob es auf Facebook ist oder auf Instagram. Und diese Werbeanzeigen, die sind mit oft bekannten Gesichtern oder was ich schon gesehen habe, ING DiBa Bank, Trade Republic ist auch teilweise dann irgend so eine Anzeige geschalten, die ist natürlich nicht von Trade Republic oder von ING DiBa ist oder von irgendeinem bekannten Gesicht. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also auch wir sind es jetzt mehrmals schon gefragt haben, weil es natürlich uns auch nicht verschont lässt teilweise, dass da Accounts erstellt werden unter unserem Namen, also unter Finanzen verstehen oder unserem Logo mit verschiedenen Namen, wo vielleicht nur ein Buchstabe um ist. Und uns die Leute dann anschreiben, hey, seid ihr das? Und natürlich sind wir das nicht, ne? Das ist ja vollkommen klar. Und ja, das ist echt spannend, dass das Meta irgendwie absolut nicht bekämpft oder nicht aktiv bekämpft. Und was ich jetzt gelesen habe, es hat mir noch mehr schockiert dann, dass Meta da anscheinend Fehler auch noch einbaut oder eingebaut hat im Algorithmus, das Erkennungsalgorithmus, weil das ist ja jetzt sehr viel automatisiert natürlich, weil sonst könnten das ja in dieser Masse gar nicht abarbeiten. Aber der Algorithmus dürfte so schlecht sein aktuell, weil sie jetzt gerade damit angefangen haben, zum Dagegenarbeiten anscheinend, dass Finanzfluss, also einer der größten Channels für Finanzbildung im Dachraum eigentlich oder in ganz Europa, dass den gesperrt haben, den Hauptaccount auf Instagram, der aber sogar mit dem blauen Hackerl verifiziert war. Das heißt, er hat seine echten Daten dort angegeben und sein Account ist gesperrt worden. Mit der Begründung, dass viele verschiedene Accounts unter diesem Namen oder ähnlichen Namen laufen und sie ihm die Schuld sozusagen geben. Ne? Also das ist ein absoluter Wahnsinn. Jetzt haben sie den Finanzfluss gesperrt, ist immer noch nicht online, also bei Aufnahme des Podcasts. Ich meine, es wird vermutlich sich wieder relativ einrenken sozusagen, wenn der Algorithmus da eingerenkt ist, das ist jetzt zweimal einrenken, aber wurscht, dann wird das vermutlich wieder passen. Aber trotzdem, das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn und ein Armutszeugnis für Meta, dass die das nicht auf die Reihe bekommen, offensichtliche Fake-Accounts oder Scams und Anzeigen, die mit irgendwelchen Links hinterlegt sind, die man ja prüfen könnte. Also es gibt genug KI-Tools und so weiter, die das erkennen, wenn da irgendwelche Domains dahinter sind, die erst vor kurzem eröffnet worden sind, die verschiedene Buchstaben und Konstellationen haben, die einfach komisch sind. Aber na, es wird einfach ein echter Account, der ewig lang schon besteht, einfach gesperrt. Ne? Das ist echt der Wahnsinn.
Und sicherlich auch schon viel, viel Geld an Meta gezahlt hat. Aber das haben ja auch die Fake-Accounts auch gemacht. Die eben, sind ja auch sehr eben. Fleißig, was
das,
die Werbeanzeige
angeht. Das ist ja das Problem. Ja. Und was, wenn man so eine Werbeanzeige anschaut, also nur damit du das kurz verstehst, was dann passiert, ist wurscht, ob es jetzt auf Facebook oder Instagram ist, wenn du so drauf klickst, dann kommst du zu einem Formular. Ich habe das jetzt natürlich nochmal extra getestet, weil es ist immer, jeder Scam ist ein bisschen anders, aber ich habe es jetzt getestet.
Auf einer Fake-Anzeige hast du das getestet?
Genau.
Das heißt, du hast auf eine Fake-Werbeanzeige geklickt mit deinem privaten Handy?
Nein, natürlich nicht. Mit einem Sandbox, das ist so eine geschützte Umgebung, da habe ich dann draufgeklickt und habe mich durchgeklickt. Das heißt, das ist natürlich spannend. Safe. Also, ja, genau. Das mache ich natürlich immer, wenn es auch irgendwelche Links gibt, dann nimmt man Sandbox, weil dann ist das safe. So, und dann kommst du zu einem Formular, dort gibst du dann deine Daten, die wir natürlich nicht eingeben, aber ich habe weitergeklickt, weil oft geht es auch ohne, dass man was eingibt, weil es natürlich nicht ausgeklügelt sind, die ganzen Fakes. So, und dann bekommst du einen Link zu einer WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe. So, dann gehst du in diese Telegram- oder WhatsApp-Gruppe rein, wenn du jetzt da reinfällst, und dort sind dann verschiedene Profile drin. Da glaubt man halt, das sind andere, die jetzt mit dir chatten. Natürlich nicht, meistens sind es Fake-Profile. Und dann wird halt in dieser Gruppe, oder oft ist es gar keine Gruppe, es ist vielleicht nur ein einzelner Chat, das kommt ganz drauf an, wird dann einmal Vertrauen aufgebaut. Ne? Also du wärst irgendein Investmentberater oder irgendwer, der halt vielleicht auch die Person angibt, die auf diese, in dem Fall war es halt dann von mir Trade Republic oder ING DiBa oder es war irgendein Promi, ich weiß aber gar nicht mehr wer. Und die geben sich dann aus denen aus und sagen, schau, wir haben ein neues Investment und du musst investieren oder solltest investieren und musst jetzt machen natürlich, weil morgen ist das nicht mehr da. Druck aufbauen, ganz wichtig für diese Thematiken. Und wenn du dann irgendeine Zahlung und Investment geleistet hast, damit immer mehr Druck gemacht, weil du hast ja dein Skin in the Game sozusagen. Das heißt, du hast Geld drin, Geld von dir drin, das du natürlich gerne wieder zurückhaben willst. Ne? Und jetzt geben dir die Option, okay, du musst mehr einzahlen, dafür kriegst du dann das Doppelte zurück, so auf die Art. Und nachdem du aber schon Geld drin hast, ist dieses halt das Teufelskreis, du kommst aus dem fast nicht oder schwer raus, psychisch auch, weil du halt einfach schon dort oftmals ein paar tausend Euro vielleicht drin hast und dir nicht eingestehen kannst oder willst, also dass du jetzt unter Anführungszeichen verkackt hast, ne? Ist halt leider so. Und ja, und natürlich, wenn du dann Geld überweist, wurscht, ob es jetzt Fiat-Geld, also Euro, Dollar oder was auch immer ist, oder Kryptos, ist es meistens weg. Und beim Geld ist es teilweise schwierig, das nachzuverfolgen, weil du halt sehr auf Behörden angewiesen bist. Also jetzt in meinem Fall überhaupt, wenn ich da jetzt solche Sachen verfolge. Und beim Thema Kryptos, da ist ganz spannend, weil da kannst du sehr viel selber machen, weil die Blockchain ja eben sehr transparent ist. Und da jetzt ist meine Frage, also gerne in die Kommentare. Ich hätte einen Freund von mir, der ist Kryptoforensiker, der kann wirklich einmal erklären, wie weit man Kryptos nachverfolgen kann, was man alles herauslesen kann und wie man drauf kommen kann, wo das Geld vielleicht liegt, wenn man es irgendwo hingeschickt hat. Also wenn es spannend für euch ist, dann werden wir das Thema von der Pike auf angehen in einer eigenen Podcast-Folge. Also bitte gerne in die Kommentare schreiben, auf Instagram oder uns eine Mail schreiben oder aber einfach unter dem Podcast einen Kommentar hinterlassen. Dann werden wir das machen. Ja, das ist jetzt viel geredet und zum Abschluss noch ganz kurz, damit ihr draufkommt, also zum Abschluss von dem Thema, nicht von der Podcast-Folge. Also Fake-Plattformen, Fake-Online-Shops und so, da findet ihr auf watchlist-internet.at ganz viele aktuelle Sachen. Also bevor ihr irgendwo online was einkauft oder glaubt, das beste Investment der Welt gefunden zu haben, bitte unbedingt auf die Website schauen, dorthin. Dort gibt's wirklich aktuelle Sachen und da werdet ihr relativ schnell fündig, wenn irgendwo ein Scam ist oder irgendwo ein Fake-Online-Shop. So könnt ihr euch schützen, ohne dass ihr vielleicht euer Geld verliert. Ja, jetzt habe ich viel geplappert, Matthias, jetzt gebe ich dir das Wort.
Wundervoll, vielen Dank. Ja, jetzt geht's natürlich weiter zum nächsten Thema, die Digitalisierung des Bankgeschäfts. Und wenn ich da drauf schaue, dann steht da wieder der Name davor. Das heißt, Philipp, ich gebe gleich wieder das Wort zurück zu dir.
Ja, ich habe wieder blöd gelaufen. Ich habe jetzt wieder noch einen anderen Artikel gefunden zum Thema Bankenschließung in die Raiffeisenbank Mittelkärnten. Natürlich aus dir als alter Kärntner, aber das ist natürlich gleich mal gelesen. Die schließen jetzt Filialen, also neuen Filialen in Mittelkärnten. Klingt jetzt nicht so dramatisch, aber das ist ja nicht nur die einzige Bank. In den letzten Jahren sind es sehr, sehr viele Banken, haben es zugesperrt. Also etwa 30% der Banken, also der Filialen, sind zwischen 2005 und 2023 geschlossen worden. Das hat natürlich viele Gründe, weil natürlich das meiste Geschäft jetzt online abläuft. Das heißt, ich persönlich gehe fast nie mehr in eine Filiale. Wie schaut es bei dir aus, Matthias?
Ich glaube, ich war das letzte Mal tatsächlich bei einer Filiale zu meinem 18. Geburtstag.
Ja, eben. Also das ist schon
zu einer Beratung, weißt du? Nicht jetzt so normal Geld abheben oder Geld einzahlen, sondern wirklich so, dass man sagt, man setzt sich jetzt mal hin mit dem Banker und spricht über ein gewisses Thema.
Also in die Filiale für irgendein Bankgeschäft, so auf die Art, ne?
Genau, also wirklich für einen Termin, dass man sagt, okay, jetzt besprechen wir irgendwie eine Vorsorge oder ein Vorsparer oder so. Das gab es bei mir, wie gesagt, das letzte Mal 2018.
Das heißt, eine Filiale per se brauchst du nicht, ne?
Ich brauche keine Filiale, nein. Aber ich brauche jemanden, der mir zur Verfügung steht, am besten persönlich über ein Telefon oder so. Das ist mir schon sehr wichtig.
Aber dafür brauchst du per se keine Filialbank sozusagen. Nein, das heißt, du musst nicht hingehen. Das heißt, es geht digital, online, per Mail oder per im Chatfenster von der Bank vielleicht oder eben telefonisch. Und das sagen auch die Nutzerzahlen, also 94% der 16- bis 29-Jährigen, also so in unserem Alter, ne, sage ich mal, die nutzen Online-Banking, nur Online-Banking. Und das ist schon viel, weil ich mir jetzt mal rausgesucht, in Österreich wären das 1,5 Millionen Menschen. Und das ist eine Gruppe, die jetzt gerade in dem Alter ist. Dann geht es aber noch ein bisschen nach oben. Sagen wir zwischen 29 und 40 werden auch viele wahrscheinlich Online-Banking nutzen. Drüber hinaus über 50 wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber die Jungen, was nachkommen, die werden, und die, was jetzt 16 bis 29 sind oder jetzt 29 sind und dann in die größere Gruppe, also in die älter werden, werden trotzdem Online-Banking weiter nutzen. Das heißt, das Filialgeschäft wird meines Erachtens eher abnehmen als zunehmen. Und das sieht man eben auch bei den Bankenschließungen. Wie gesagt, in dem Punkt nämlich ganz interessant, dass jetzt Mittelkärnten da wieder mal ein paar Banken, also Filialen zumacht. Banken klingt, ist eigentlich nicht richtig, aber Filialen halt. Und ja, ich persönlich nutze nur Online-Dienste. Also ich war selbst auch schon ewig nicht mehr in einer Filialbank. Okay, stimmt nicht ganz. Ich habe, nachdem ich bei der Bank 99 bin, bei der Post, war ich wohl oder übel ab und zu mal bei der Post und habe einmal auch Geld eingezahlt oder was ausgezahlt, aber halt auch nicht unbedingt am Schalter, sondern bei dem Selbstbedienungsautomaten. Und diese neuen Banken oder diese neuen Filialen, was da jetzt zugemacht werden, die werden genau zu so einem Selbstbedienungsautomaten oder Selbstbedienungsfilialen. Das heißt, da arbeiten einfach keine Menschen mehr dort.
Also okay, da bin ich überrascht, also dass jetzt nicht nur die Filialen geschlossen werden, weil das haben wir auch in Wien sehr, sehr stark gesehen. Ich erinnere mich da an eine Broschüre von der Raiffeisenbank, die ich bei 2018 bekommen habe, zu einer Kontoöffnung, oder war es ein paar Jahre früher, wo die Anzahl der Filialen noch in diesem Flyer drinnen waren. Und jetzt habe ich letztens auf Google mal eingegeben, Raiffeisen-Filiale Wien, und der Großteil von diesen Filialen existiert heute nicht mehr. Da sind andere Geschäfte drinnen. Das bedeutet, da sind jetzt nicht so wie in Mittelkärnten anscheinend 9 schalterlose Banken, wo ich quasi dennoch Bankgeschäfte erledigen kann. Finde ich gut, weil diese großen Automaten, wo man selbst Geld einzahlen kann, auch Scheine einzahlen kann, das kann man ja tatsächlich oft einmal brauchen.
Das stimmt, und da habe ich auch eine interessante Geschichte. Meine Eltern, also ich komme aus Feldkirchen ursprünglich, und da hat es immer eine Barwag-Bank gegeben, also viele Jahre. Und meine Eltern und ich, damals mein erstes Konto war auch bei der Barwag. Und die Filiale damals komplett zugemacht. Das heißt, meine Eltern müssen jetzt nach Villach fahren, nicht mehr nach Verkehren. Das heißt, statt 10 Minuten fahren sie eine halbe Stunde, wenn sie in der Filiale müssen oder wollen. Und das ist halt schon, und in dem Fall ist es jetzt anscheinend gut, aber sagen wir, der, was eine Filiale braucht, der wird vermutlich auch nicht zur Selbstbedienungsfiliale fahren oder zur automatisierten Filiale, sondern er wird auch in die nächste Ortschaft oder in die Überortschaft fahren. Meines Erachtens, also mir ist grundsätzlich nicht so, für mich ist es nicht so relevant, das Thema, weil wir halt selber größtenteils online die Sachen nutzen. Und das ist halt auch ein Grund, warum die Neobanken wie Trade Republic, N26, Revolut und so die letzten Jahre halt so Gas geben haben können, weil die halt einfach alles digital und alles online haben. Ne? Und ja, das ist halt insbesondere für uns junge Kunden interessant. Also für mich halt.
Absolut. Ne? Und ich muss eines sagen, oder ich kann ein paar Sachen teilen. Und zwar habe ich eine Zeit lang auch Leute und in meinem Team gehabt, habe Leute angemeldet, zum Arbeiten, und habe dann immer wieder auch Kontodaten bekommen. Und wo mir eines aufgefallen ist, ich habe extrem selten Konten zu einem Mitarbeiter zugewiesen, also Bankkonten, von diesen Neobanken. Und das waren in der Regel alles Leute zwischen 18 bis, ich sage jetzt mal, 26, die ich immer angemeldet habe. Und ich hätte mir erwartet, dass deutlich mehr Neobanken da aufscheinen werden, aber viele dieser Kunden oder diese ehemaligen Mitarbeiter von mir, die waren eben nicht bei Neobanken, sondern bei traditionellen Banken. Natürlich, jetzt kann man jetzt nicht von den 20 bis 40 Leuten auf eine Gesamtheit der Bevölkerung schließen. Gleichzeitig nutze ich selbst ja auch Neobanken. Also ich nutze ja auch N26, nutze auch Trade Republic und bin immer noch dennoch bei der Raiffeisenbank zum Beispiel. Ich war auch früher ein großer N26-Fan, gebe ich offen und ehrlich zu. Also es war vor allem auch in der Zeit 2018, 2019, da fand ich N26 ein richtig cooles Produkt, weil es eben so einfach war, weil es so digitalisiert war, weil es eben auch in der Handhabung leicht war. Was mich dann gestört hat, wie dann nach und nach dieses klassische Bankprodukt zu einer Investmentplattform wurde, sind plötzlich überall neue Boxen aufgetaucht, irgendwelche Pop-ups, irgendwelche Designelemente, die mich dazu motivieren, dass ich jetzt noch da Krypto kaufe oder Aktien kaufe, in meiner Banking-App, in meiner Bankumgebung. Und das konnte ich, also, und ich konnte das nicht mehr erschließen, nicht mehr so weg-xen, wie man es auf einer Website oft mal kann. Und da muss ich sagen, das war dann so der Moment, wo ich mich immer mehr und mehr von N26 verabschiedet habe, weil ich eben diese Usability von dieser damaligen schönen Neobank hin zum, ich kann dort jetzt alles machen, und ja, ich habe mich schlussendlich nicht mehr ausgekannt. Und von dem her nutze ich das Konto heute noch, aber primär eben jetzt Raiffeisenbank und Trade Republic, wobei der große Leer bei Trade Republic liegt aufgrund der doch deutlich höheren Zinsen.
Und hattest du, weil ich weiß, bei der N26 gab es oder ist nach wie vor eine deutsche IBAN, hattest du mit dem irgendwann einmal Probleme?
Nein, nie. Aber ich habe auch nie verstanden, warum das ein Problem ist, außer für die Leute, die rauchen und keine Zigaretten kaufen können. Und auch fürs Gehaltskonto, ich hätte das auch problemlos bei mir im System so eingeben können, dass jemand bei uns in der Firma ein Gehalt auf dieses Konto bekommt.
Spannend, weil beim Start ist es ein bisschen schwieriger. Oder war es schwieriger? Vielleicht ist es jetzt auch anders, weil damals, wo ich mein Konto geändert habe, das ist jetzt doch schon da einige Jahre her, damals noch ING, also ING DiBa, jetzt ja Bank 99, da ging es noch nicht, aber es ist jetzt doch schon wieder 2019 war das, glaube ich, also schon wieder einige Jahre her. Mittlerweile werden sie es ja hoffentlich schon geändert haben, weil es doch ein bisschen zukünftiger dahin geht, aber ja, keine Ahnung.
Vielleicht will der Staat einfach nur die heimische Bankindustrie stärken.
Ah, das wäre schön, gell? Die heimischen Banken stärken, die sehr gut verdienen. Ja, apropos verdienen, gehen wir jetzt einmal endlich mal zum Geld, Matthias. Ich sehe da ja. ETFs.
Soll ich in Bank-ETFs investieren?
Gibt es Bank-ETFs?
Gibt es wahrscheinlich schon, ja. Würdest du in Bank-ETFs investieren?
Ich glaube nicht. Ich kaufe mir lieber dann irgendeine Bankaktie, weil ich brauche nicht 5 oder 10 Bankaktien in einem ETF. Also es macht für mich wenig Sinn.
Du gehst noch mehr ins Risiko. Weil da gab es eine spannende Studie von, die haben den DAX untersucht, also nicht nur den DAX, sondern den gesamten DAX, also die ganze DAX-Familie. Jede fünfte deutsche Aktie in diesem Zeitraum 2000 bis 2020 endete in einem Totalverlust. Sprich, hättest du da dir ein paar deutsche Bankaktien zum Beispiel zugelegt, wäre die Chance hoch gewesen, dass du viel verloren hättest. Und ich hatte tatsächlich einmal knapp 5 deutsche Aktien. Eine davon war Wirecard. Also der Prozentsatz, den die Studie da herausgefunden hat über den Zeitraum 2000 bis 2020, der hätte jetzt rückblickend betrachtet auch auf mich zugetroffen. Und gleichzeitig muss ich sagen, die nächste deutsche Aktie, die ich ebenfalls im Depot hatte, TeamViewer, natürlich nahe am Hoch gekauft, rund um den Corona-Hype, ebenfalls habe ich mich da kürzlich erst verabschiedet mit -60, -70%. Auch da wirklich kein gutes Investment von meiner Seite. Also jeder, der jetzt zuhört, weiß von mir auf gar keinen Fall irgendwelche Aktientipps annehmen. Und gibt's ja, kommen.
TeamViewer noch?
Ja, TeamViewer gibt's noch. Und sie waren sogar bei irgendeiner Börsenzeitschrift wieder mal so als Hotstock der Woche drinnen. Kann sein, dass sie sich verbessert werden. Aber ich habe gesagt, ich möchte da nicht mehr dabei sein. Ich verfolge die Aktie jetzt auch nicht mehr wirklich.
Weißt du, was ich da ganz spannend finde? TeamViewer, gell, war ja damals, also ich bin ja eigentlich gelernter IT-Techniker und habe ja die Lehre damals gemacht, und TeamViewer war so das Nonplusultra damals, genau für solche Fernwartungsgeschichten und für Fernzugriffe. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Haben sie es verschlafen oder keine Ahnung was? Auf jeden Fall gibt es jetzt von Microsoft ein eigenes, natürlich für Microsoft-Produkte, aber Anydesk zum Beispiel wird natürlich auch für Scams gern benutzt, aber funktioniert halt einfach easy cheesy. Und TeamViewer sieht man von nirgends. Und wenn ich heute mit gewissen Leuten rede, TeamViewer kennt keiner mehr gefühlt, ne? Also die Software an sich. Echt spannend, weil damals war es, wie gesagt, das Nonplusultra. Und das sieht man aber, dass das Beste, wenn die was verschlafen vielleicht, wurscht wie groß sind, dass die dann so wie du siehst, auf einmal abstürzen können. Deswegen ist keiner gefeilt davor, dass wenn er eine Einzelaktie kauft, dass die nicht vielleicht da ein Bach runtergeht. Wirecard, okay, man, das war Betrugsgeschichte, aber trotzdem.
Absolut. Und da fällt mir auch gleich ein Zitat ein vom Thomas Nies, Fondsmanager bei Sunrise Capital, aus dem Podcast, aus dem aktuellen. Der Handel von Einzelaktien ist für die allermeisten eine wertzerstörende Tätigkeit. Und da kann ich im rückblickend betrachten nur zustimmen. Absolut. Also das Geld bei Wirecard von mir ist weg. TeamViewer, das Geld ist weg. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, meinen Einstandskurs und dann rübergezogen bis zum Zeitpunkt, wo ich es circa verkauft habe. -73%. Gut, das Geld ist weg. Ein Monat quasi umsonst gearbeitet, dafür, dass jetzt eine Firma da mein Geld vernichtet hat. Wobei, schuld bin ja ich habe investiert. Aber wir haben über was anderes gesprochen, über Themen-ETFs. Aber auch da kann man gutes Geld vernichten. Und zwar, die Börse Online berichtet am 30.05. Neuer Rüstungs-ETF von BlackRock. Rüstungs-ETFs liegen im Trend. In den letzten Monaten konnte man regelmäßig neue Produkte aus der Anlageklasse entdecken. Jetzt zieht auch der Vermögensverwalter BlackRock mit einem Fonds mit, der sich speziell auf Europa konzentriert. Wundervoll, wie ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, uiuiuiui, da werden sich wahrscheinlich wieder viele die Finger verbrennen. Warum sage ich das? Ich denke an Corona, Philipp. Kanntest du den Xtrackers MSCI World Healthcare ETF?
Ja, und da gibt es verschiedene andere, was auch in die Kategorie fallen. Dann, du wirst uns die sicher sagen.
Absolut, ja. Ich gehe jetzt folgendem Szenario aus. Wir haben Anfang 2020, es bahnt sich so ein Virus an aus China. Wir glauben alle nicht wirklich, dass er nach Europa kommt, aber plötzlich ist er da. Bam, wir haben Finanzkrise. Aktien stürzen ab, der globale Aktienmarkt komplett im Minus. Dann ein findiger Anleger, nennen wir ihn Capitalisto, kommt auf die großartige Idee, dass man in Zukunft vermutlich mehr Geld für Gesundheit ausgeben wird und denkt sich, er ist klüger als andere und kauft einen ETF, der auf den MSCI World Healthcare Index basiert. So, den kauft er am 2.4.2020, also ganz am untersten Ende des Corona-Crashs, und hält diesen ETF. Warum? Weil er denkt, in Zukunft werden wir sensibler sein, was Gesundheit angeht. Also ein komplett logischer Investment Case eigentlich. Ja, heute, 5 Jahre später, haben wir eine Performance beim klassischen MSCI World von im Schnitt 16,7% pro Jahr Wachstum. Beim selbigen Themen-ETF MSCI World Healthcare hatten wir ein Wachstum von unter Anführungszeichen nur 7,9% pro Jahr. Nicht falsch verstehen, das ist immer noch besser als jeder Bausparvertrag und das ist jedoch in der Zeit gekauft worden. Also dieses Szenario geht davon aus, dass man am untersten Punkt des Corona-Crash gekauft hat. Also genau eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo keiner kauft. Aber man sieht den Unterschied sehr schön. Der MSCI World hat mehr als doppelt so gut performt wie der MSCI World Healthcare ETF. Und ich traue mich zu wetten, heute würde kein Anleger mehr diesen Investment Case von früher unterschreiben. Oder würdest du heute jetzt diesen ETF aus dieser Überzeugung rauskaufen?
Nein, absolut nicht. Also das wäre, glaube ich, das war damals, ich kann es mal nachvollziehen, dass es damals zu Corona genau dieser Gedankengang war. Ja, jetzt werden alle, wir haben da eine riesige Pandemie und jetzt die ganzen Healthcare-Unternehmen werden da für das nächste Mal gerüstet sein und jetzt werden wir öfter daran denken, dass so sein könnte und das wird schon gut steigen. Kann ich nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Aber heute in der jetzigen Welt, wo wir Krieg und so andere Sachen haben, haben wir, glaube ich, nicht unbedingt das Health-Thema so im Fokus. Das wäre halt jetzt mein Zugang.
Absolut. Springen wir vielleicht ein Jahr nach vorne. Also 2020 hatten wir, jetzt haben wir 2021. Welchen Hype gab es damals? Kannst du dich erinnern?
Wasserstoff und dann, ich glaube, in weiterer Folge dann Photovoltaik oder so, Elektrozeug halt.
Absolut richtig, 2021, ebenfalls am 2.4.2021, also ich genau ein Jahr später, da haben wir so circa den Beginn des Wasserstoff-Hypes. Die ganzen Börsenmagazine waren vollgeklustert mit, diese Aktie geht durch die Decke, 200% in wenigen Tagen etc. Ja, und da habe ich ebenfalls in so ein Vergleichstool ein paar Werte eingegeben. Also ich habe als Basis wieder den MSCI World Index hergenommen und habe dann zwei Wasserstoff-ETFs hinzugefügt. Und zwar einmal den LNG Hydrogen ETF und einmal den ETF von FunEgg Hydrogen ETF. Und weil es so viel Spaß macht, habe ich noch die Aktie von Plug Power mit eingebaut. Und ja, Philipp, das Ergebnis, du siehst es da in dem Chart, ist verstörend. Also 2021, plötzlich hattest du nicht mehr den langen Atem, um den MSCI World Healthcare treu zu bleiben, sondern du verkaufst den und denkst dir, Wasserstoff, das ist das große nächste Ding und investierst dein Geld breit gestreut, vermutlich in diese drei Produkte, also in zwei verschiedene ETFs und eine Wasserstoffaktie. Naja, am Ende warst du dann doch nicht ganz so breit gestreut, denn die Ergebnisse nach ein paar Jahren sind ernüchternd. Und zwar der LNG Hydrogen ETF, kann man ja auch selbst mal in die Suchleiste eingeben. Seit Anfang April 2021 minus 50%, FunEgg Hydrogen ETF minus 75%. Minus 75%. Lass dir das auf die Zunge zergehen. Mit einem ETF. Das zeigt einmal mehr, das bloße Investieren blind in irgendeinen ETF oder generell ETFs machen Anleger nicht
oder irgendeinen Hype.
Oder irgendeinen Hype-ETFs machen Anleger nicht automatisch zum besseren Anleger. Das heißt, ein ETF alleine, egal welcher Name davor steht, wird dich nicht zum besseren Investor machen. Es ist eben doch ein bisschen Strategie, ein bisschen Wissen, was dazu notwendig ist. Und jetzt kommt noch die Aktie, Plug Power. Minus 90%. Also nahezu null. Man würde 400% Kursrendite benötigen, um wieder mal auf null zu sein. Und ja, im selben Zeitraum, ebenfalls seit 2021, hat der MSCI World ETF ein Plus von 50% verzeichnet. Das heißt, ich hätte mich auch ganz entspannt breit gestreut veranlagen können von diesem ganzen Wasserstoff-Hype, wo sogar Leute gesprochen haben, die ihr Leben noch nicht mit Aktien zu tun hatten, einfach mal ignorieren und einfach nur meinen langweiligen Sparplan treu bleiben, wäre ich deutlich besser gefahren, hätte heute noch mein Geld, hätte es eben vervielfacht versus der Nachbar, der jetzt quasi mit minus 90% auf seinen Kursverlusten sitzt und sich für immer der Börse abwenden wird. Ja, und warum erwähne ich das? Warum habe ich das hier in die Podcast-Vorbereitung mit reingenommen? Weil jetzt sehr viel von rund um das Thema Rüstung nachgefragt ist und ich möchte auch gar nicht verbergen, dass damit gute Renditen erzielt werden konnten. Also ich habe jetzt einen weiteren Zeitraum hergenommen von Mitte 2023 bis 2025 und da gibt es einen ETF, den FunEgg Defense UCITS ETF, der hat in diesem Zeitraum knapp 240% gemacht versus dem MSCI World, der hat jetzt nur unter Anführungszeichen 130% gemacht in den letzten zwei Jahren. Natürlich ist das deutlich mehr, als der MSCI World in diesem Zeitraum gemacht hat. Auf der anderen Seite, wir wissen nie, wie schaut es in 5 Jahren aus. Also und jetzt, wo nach und nach neue Produkte aufgelegt werden, darf man sich schon die Frage stellen, wann ist denn das Ende der Fahnenstange erreicht? Wann kommt dieser Zeitpunkt, wo es dann quasi von links oben nach rechts unten geht? Weil ich bin mir ziemlich sicher, in 5 Jahren werden wir das Thema Krieg nicht mehr so, also ich hoffe es zumindest sehr, sehr stark für uns alle, dass wir das Thema Krieg in 5 bis 10 Jahren nicht mehr so hoch auf der Agenda haben werden wie heute. Und allein die Tatsache, dass das Börsenmagazin oder Börse Online eben schreibt, immer mehr Anbieter kommen jetzt gerade auf den Markt, ist ja ein schönes Anzeichen dafür, dass wir eventuell auf dem Zenit einmal näher kommen. Und ja, muss man da dabei sein? Ich denke nicht. Kann man dabei sein? Ja, wenn einem das eigene Geld wurscht ist, wenn man spekulieren möchte. Aber auf jeden Fall, die meisten Anleger sind wahrscheinlich besser bedient, wenn sie sich an dem Kommentar von Thomas Nies halten. Einzelaktien sind wertzerstörende Tätigkeiten für Privatanleger, und damit nehme ich jetzt einfach mal auch diese Themen-ETFs mit rein, weil was ist das nächste Thema? Was ist die nächste, wie sagt man, die nächste Kuh, die durchs Dorf du bist vom Land, du musst das doch kennen, oder? Die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, so herum.
Nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Sau.
Sau ist ein anderes Viech.
Ja, stimmt. Sprichwörter und ich, wir werden nicht mehr Freunde. An dieser Stelle möchte ich auch gleich auf das Webinar hinweisen. Dein Weg zu den ersten 10.000 Euro an der Börse. Erfolgreich starten mit Sunrise Capital am 23.06.2025 um 18 Uhr. Da sprechen wir, wie wir es eben mit der Sunrise Capital App geschafft haben, über 10.000 Euro dort zu veranlagen und welche Strategie dazu notwendig war. Es geht vor allem um den Weg dahin. Also wie kann ich von Null weg starten und einmal so eine gewisse Basis im Markt veranlagen. Und ja, natürlich geht es auch darum, welche typischen Anlagefehler man vermeiden sollte, welche Automatismen einem den Weg zum Ziel erleichtern. Und ja, jeder, der es mitbekommen hat, Themen-ETFs, Investments in Aktien, das sind so schon ein, zwei Fehler, die ebenfalls im Webinar vorkommen werden. Und eine kleine Übung für jeden, den es interessiert, der sich mal diese Finanzpornografie, nennt man das auch gerne, geben möchte, der googelt mal nach einer Aktie, die gerade sehr stark in den Medien verbreitet ist, zum Beispiel BYD, und gibt dann den Titel eines seiner Lieblingsbörsenmagazine hinterher ein. Ich habe das gemacht mit BYD, der Aktionär, gesucht, auf Google News geklickt. Und was kommt da, wenn ich das suche? Naja, das ist stark. BYD oder BYD, neues Allzeithoch. BYD, Wachstum ohne Ende. Weiter aufwärts. Neue Rekorde. Und dann plötzlich, UBS warnt. BYD und Xiaomi machen Tesla fertig. 50% außerhalb Chinas. BYD plant gigantischen Wachstumssprung. BYD auf Talfahrt. Sollten Anleger jetzt handeln? Der nächste Rückschlag. Aktie, Abverkauf hält an. Und dann BYD, Preiskampf eskaliert, BYD unter Beschuss. Also da geht es an einem Tag, also von einer Richtung in die andere, mehr oder weniger im Stundentakt. Und ja, ich muss gestehen, du weißt, Philipp, ich bin BYD-Aktionär, ich habe von all dem nichts mitbekommen. Da, wenn man da einfach abschaltet, ist man gut bedient.
Stimme dir voll zu, und ich sehe das jetzt ja gerade da in unserem Ding, also es ist wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen, Wochen, das sind gefühlt hunderte solcher Nachrichten, die was irgendwie, so wie du sagst, hin und her springen. Einmal das ist stark, dann einmal das ist schlecht, das ist stark, das ist schlecht, das ist echt, echt lustig. Also habe ich so noch nie gesehen. Und das geht an uns einfach vorbei, weil diese Kurznews, das ist einfach komplett wertlos teilweise, ne?
Und jetzt stell dir vor, du bist neu am Markt, hast gerade dein Depot eröffnet und dann liest du das, weil du hast diese Aktie zufällig. Und das natürlich macht das was mit dir, wenn du noch keine Erfahrung an der Börse hast und dann, warum auch immer, eine Einzelaktie kaufst, dann bewegt dich das, dann verkaufst du vielleicht. Und am Ende des Tages ist nie die Börse für Verluste schuld, sondern immer der Anleger. Weil der Anleger trifft die aktiven Entscheidungen. Und deswegen ist es auch uns besonders wichtig, eben auf zu schauen, dass wir bei unseren Webinaren zeigen, wie wir es mit solchen Apps wie Sunrise Capital gemacht haben, dass wir uns eben eine solide Basis aufbauen, dass uns eben solche Schwankungen oder Spekulationen mit Einzelaktien nicht aus der Bahn bringen, weil wir wissen, wir haben unsere Basis.
und gleich um auch zeigen, dass es jeder kann, dass es nicht irgendwie ein Vorbehalten ist, der vielleicht mehr weiß oder einfach Experte, sondern dass jeder das kann, und das ist das, was wir einfach zeigen wollen, dass es gar nicht so schwer ist, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern, und das ist eines der wichtigsten Sachen, die man verstehen muss. Und Matthias, wir haben wieder eine Community-Frage, wie ich gerade sehe. Da bist du Profi. Welche Online-Broker bieten mir die Möglichkeit, Fremdwährungskonten zu eröffnen? Was gibt's da? Oder was ist überhaupt ein Fremdwährungskonto? Fangen wir mal so an.
Ja, Fremdwährungskonto bei einem Online-Broker, das ist ein Konto, das du, so wie ein Konto, wo du Euro drauf hin überweist, also das normale Wertpapierverrechnungskonto, nur eben, dass du dann nicht Euro dort liegen hast, sondern Fremdwährungen. Also zum Beispiel ein Wertpapierkonto mit US-Dollar, dass du dann auch Aktien mit der eigenen Währung am US-Markt kaufen kannst, dass du auch dann Dividenden, die du in US-Dollar ausgeschüttet bekommst, wirklich auch in US-Dollar erhältst, dass da eben keine Devisenprovision anfällt und eventuelle Gebühren, die ja viele Banken auch noch verrechnen. Und deswegen hält man oder kann man Fremdwährungskonten halten oder haben. Das ist jetzt nichts fürs kleine Budget. Also das lohnt sich jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe meinen 10-Euro-Sparplan auf die McDonald's-Aktie, meinen 20-Euro-Sparplan auf die PepsiCo und so weiter und so fort, sondern das betrifft jetzt eher fortgeschrittene Leute mit deutlich mehr Vermögen als jetzt der Durchschnittsmensch. Und in Österreich fallen mir immer zwei Banken ein, die das anbieten. Vor allem bietet das an die Dardat Bank und die Easybank. Bei der Dardat Bank gibt es eben die Möglichkeit, ein US-Dollar, ein Pfundkonto und Schweizer Franken zu halten. Und bei der Easybank gibt es US-Dollar, kanadische Dollar und Schweizer Franken. Von dem her, jeder, der das nötige Kleingeld hat und das nötige Know-how verfügt und sich ein Fremdwährungskonto zulegen möchte, das findet man eben bei der Dardat Bank und bei der Easybank. Eventuell am besten mit dem Broker Rücksprache halten, ob es bevorzugte Produkte gibt, die man gerne handeln würde. Grundsätzlich bieten beide Banken eine große Auswahl an Handelsplätzen an. Das heißt, es sollte eigentlich alles handelbar sein, was man möchte. Ja, ein Podcast-Kommentar kam. Könnt ihr Zeitstempel einführen? Ja, vielen Dank für das Stellen der Frage direkt bei Spotify. Philipp, können wir Zeitstempel einführen?
Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, aber wenn man sich die heutige Folge anhört, also der das, liebe Grüße an den Fragensteller, ich hoffe, du hast bis jetzt gehört, weil dann gibt's nämlich keinen Zeitstempel. Nein, wie du vielleicht gehört hast, wir sind da teilweise in den Themen ein bisschen herumgesprungen, wir haben nicht zu 100% das Skript verfolgt, also muss ich einmal schauen, wie ich da am besten den Zeitstempel einbaue. Ich werde es mir anschauen, versprochen, ich hoffe, ich kann es umsetzen, wenn es bei dieser Folge noch nicht klappt, weil es vielleicht zu wenig Struktur war, also zu wenig Struktur war halt zu viel, als was wir so eingebracht haben noch, dann werde ich es mir, also ich schaue es mir an und ich hoffe, ich kriege es so rein, dass es für dich sinnvoll ist, damit du auch wirklich hinspringen kannst, wo du hinspringen willst. Ja, ansonsten immer ganz interessant, was da für Fragen kommen und wie man sieht, also ich höre mir wirklich viele Podcasts an, gell? Sehr viele, ich höre mir viel Musik an auf Spotify. Aber ich habe noch nie einen Kommentar gemacht beim Podcast. Hast du das schon mal gemacht? Also ich finde es cool. Ich finde es cool, dass die Leute das machen und gern immer mehr, aber ich habe das noch nie gemacht.
Vielleicht solltest du starten damit. Nein, ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, weil ich höre meistens beim Laufen Podcast oder beim Radfahren, und da ist recht blöd, wenn ich mit dem Handy herumspielen muss.
Ich meine, ich habe mir das ab und zu schon bei Lanz und Brecht oder bei Ronsheimer, bei so Polit-Podcasts, so mal sagen, schon mal überlegt, weil während dem Hören, wenn ich gerade koche oder irgendwas mache oder zur Arbeit fahre, kommen die ein oder andere Frage oft einmal, und manchmal will ich die dann wirklich stellen, aber ich habe es bis dato nicht gemacht, also ich muss vielleicht wirklich einfach mal machen und dann schauen wir, was rauskommt. Also anscheinend werden die sehr oft gelesen, die Kommentare, wie auch bei uns, weil es halt vielleicht eher nicht Hunderte kommen, sondern vielleicht nur ein paar, eine Handvoll, und die dann natürlich alle gelesen werden. Also wie gesagt, nochmal der Appell dran, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, einfach in die Podcast-Folge einen Kommentar setzen. Ja, und dann schauen wir uns das natürlich an, und beim nächsten Mal, wenn es sich ausgeht, wenn es passend ist, nehmen wir das gern mit auf. Also meistens ist es passend, weil es eine Community-Frage ist. Aber ja, dann nehmen wir es mit auf. Ja, wir sind eigentlich ziemlich am Schluss von der Folge, und Matthias, was können oder was sollen jetzt die Hörer aus der Folge mitnehmen? Ein schönes Zitat hast du schon mehrmals gebracht, vielleicht bringst du es dann nochmal, aber was sollen die Leute mitnehmen?
Ja, jetzt muss ich es wieder raussuchen, dass ich das Zitat finde, und ich hoffe, es ist genau das, was du meinst. Einzelaktien sind eine Nein, jetzt habe ich das Zitat verloren. Da. Der Handel von Einzelaktien ist für die allermeisten eine wertzerstörende Tätigkeit. Punkt. Und damit schließe ich uns beide natürlich auch mit ein, auch wir. Und das beweisen wir uns auch regelmäßig immer wieder, dass wir quasi mit Investments falsch liegen, dass wir Geld verlieren. Wir zerstören mit Einzelaktien Werte. Deswegen auch nochmal der fette Disclaimer. Macht's auf keinen Fall das, was wir zum Thema Einzelaktien sagen. Natürlich ist es schön, Einzelaktien zu halten, zu kaufen. Macht ja auch bis zu einer gewissen Richtung Spaß. Aber am Ende des Tages, wenn man sich ehrlich ist und konkret mit das vergleicht, was man schon verloren hat, versus das, was man anderswo gewonnen hat, dann schaut die Rechnung in den allermeisten Fällen ziemlich schlecht aus. Ja, das geht soweit von meiner Seite. Philipp, möchtest du noch Abschlussworte anfügen?
Ich glaube, das war ganz gut, das war ganz schön. Ich möchte nur bedanken, erstens Matthias für deine Zeit und zweitens für alle, die uns zugehört haben, und ich freue mich natürlich wieder aufs nächste Mal und natürlich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist ganz wichtig. Das freut mich immer besonders und ja, ich hoffe, dass ihr das auch uns gern wieder gebt. Also in diesem Sinne, Matthias, bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.